Man muss sich ja mal klar machen, ne? Also Borrelien und Zecken gibt es zwischen 50 und 250 Millionen Jahre auf diesem Planeten. Das heißt, die ganze Evolution des Menschen war von Zecken und Borrelien begleitet. Könnte mir nicht sinnvoll mit Borrelien umgehen, in der vorantibiotischen Ära, und die ist ja nicht allzu lange her, wird es uns nicht geben.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast. Mit Professor Matthias Plätz.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Plätz und ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast, Dr. Volker Fingerle. Er ist Facharzt für Mikrobiologie und leitet das Nationale Referenzzentrum für Borrelien. Und das ist das Thema unserer heutigen Folge. Ein Thema, was ja auch manchmal sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich bin sehr froh, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Experten finden konnten. Er hat sich an verschiedenen Leitlinien beteiligt, die deutsche Leitlinie zur kutanen Borreliose und zur Neuroborreliose, aber auch die europäische Leitlinie für die Neuroborreliose. Herzlich willkommen, lieber Volker.
Ja, hallo Matthias. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Danke, dass du Zeit für uns hast. Zu Beginn vielleicht einmal eine Frage: Wo kommt denn die Borreliose überall vor? Bei FSME sehen wir ja, dass sich das Gebiet von Süden nach Norden sozusagen mit jeder STIKO-Empfehlung um einige Kilometer immer weiter nördlich verschiebt. Wie ist das bei der Borreliose?
Also grundsätzlich gibt es die Borreliose so etwa zwischen 40. und 60. Grad nördlicher Breite, quasi gürtelförmig um die Welt, um den ganzen Planet, aber nur in der nördlichen Hemisphäre. Die Ausbreitung, ja, jetzt mit Klimawandel, sagt ja, mal wärmere Winter, überhaupt wärmer, tut der Zecke gut. Wir sehen tatsächlich Ausbreitungen, nämlich in Skandinavien, in Europa, also weiter nach Norden tatsächlich. Wir sehen eine Ausbreitung in höhere Höhen. Also früher hat man gesagt, na, so 1200 Meter ist die Grenze. Mittlerweile sagt man ja wahrscheinlich so etwa 1500 Meter. Wo man auch schön tatsächlich eine Ausbreitung sieht, ist in Amerika, und zwar von Amerika nach Kanada. Das ist tatsächlich eine klimawandelbedingte Ausbreitung im Sinne von, da wird es für die Zecken angenehmer, die wandern jetzt in Kanada ein. Man hat da auch noch eine Ausbreitung von Ost nach West. Das ist allerdings mehr über menschliche Veränderungen der Umwelt bedingt. Ansonsten, wenn man Deutschland genauer anguckt, da gibt es eine Studie, die hat das Vorkommen von Borrelien und auch von Borrelien-infizierten Zecken über 15 Jahre betrachtet im Raum Hannover. Und die findet eigentlich in den 15 Jahren keine relevante Veränderungen. Das geht von Jahr zu Jahr mal hoch, mal runter, aber keine klare Zunahme. Und Ausbreitung kann man für Deutschland sowieso nicht bestimmen, weil überall, wo es die Zecken gibt, gibt es auch die Borrelien. Ne? Das ist anders wie bei der FSME, wo begrenzender Faktor irgendwelche Umwelt- oder Wirtstier- oder ich weiß nicht was Einflüsse sind. Bei der Borreliose ist es so, oder die Borrelie, die gibt es überall da, wo es den gemeinen Holzbock gibt. Bei uns der Überträger.
Und sind das, wenn wir jetzt um den gesamten Globus gehen, der nördlichen Hemisphäre, wie du gesagt hattest, sind das überall die gleichen Borrelien-Spezies, die hier eine Rolle spielen?
Also in Amerika haben wir ziemlich viele Borrelien-Spezies, allerdings nur zwei, die gesichert humanpathogen sind. Das ist eine Borrelia burgdorferi sensu stricto und eine Borrelia mayoni. Die mayoni gibt es in Europa nicht, die sensu stricto gibt es auch, und wir haben aber zusätzlich noch eine Borrelia afzelii, eine Borrelia carinii, eine Borrelia barbariensis und eine Borrelia spumanii. Das heißt, wir haben eine deutlich größere Heterogenität von Borrelia burgdorferi in Europa. In Asien, da kennt man sich nicht wirklich gut aus, aber man kann sagen, die Borrelia burgdorferi sensu stricto kommt da praktisch nicht vor. Und ja, afzelii, carinii, barbariensis gibt es dort, Spumani wahrscheinlich auch. Mayoni gibt es tatsächlich nur in den USA.
Sind die Zecken eigentlich bei Borrelien der einzige Überträger oder gibt es hier auch andere Vektoren? Weil wir hatten beispielsweise bei Tularemie jetzt auch einen singulären Fall, wo die Übertragung wahrscheinlich durch eine Stechmücke oder durch eine Bremse erfolgt ist. Wie sieht das bei den Borrelien aus?
ganz ehrlich, man geht davon aus, dass die Zecke tatsächlich der einzige Vektor für die Borrelien sind. Ne? Grund, der Übertragungszyklus ist ein sehr komplexer. Also das ist nicht einfach, die Borrelie wird ausgespuckt auf die andere Seite und dann hat man eine Infektion, sondern es ist eine komplexe Interaktion zwischen Borrelie und Zecke, die dann letztendlich zur Infektion führt. Also in der Zecke sitzt die Borrelie, in der nüchternen, also ungesogenen Zecke sitzt die Borrelien im Mitteldarm und hängt da physiologisch inaktiv an einem Rezeptor für OSPA. Zeckenrezeptor für OSPA heißt er. Der wird im Mitteldarm der Zecke exprimiert und da hängt die Borrelie mit ihrem Oberflächenprotein A dran, wie am Kleiderbügel im Schrank. Und da ist die physiologisch inaktiv und kann längere Zeit in der Zecke überleben, ohne die Zecke zu schädigen. Wenn die da jetzt drin wachsen wird, wird sie die Zecke ja innerlich auffressen. Gleichzeitig ist das OSPA ein sogenanntes Autoagglutinin, das heißt Borrelie agglutiniert mit Borrelie. Und das ist das, was Willy Burgdorfer, der Namensgeber von Borrelia burgdorferi, der hat, wo er die Zecken untersucht hat, ganze Klumpen von Borrelien im Mitteldarm der Zecke entdeckt. Jetzt, was passiert, wenn die Zecke saugt und die Borrelie jetzt die Chance hat, auf einen Wirt übertragen zu werden? Na, jetzt kommt Blut rein. Alles ändert sich, Physiologie, osmotischer Druck, Temperatur. Es ist das Zeichen für die Borrelie, das OSPA einzufahren. Na, dann fällt die sozusagen von ihrem Kleiderbügel weg. Gleichzeitig wird ein anderes Protein, das heißt OSPC, Oberflächenprotein C, das wird hochgefahren. Und jetzt kann die Borrelie aktiv vom Darm in die Speicheldrüse wandern. Also das ist eine wichtige Situation. In der Speicheldrüse wird sie dann beladen mit Schutzstoffen, die die Zecke zur Verfügung stellt. Dann erst geht es in den Wirt. Und im Wirt erwartet die Borrelie eine Umgebung, die voll ist mit immunsuppressiven Substanzen, die die Zecke da reinspuckt. Immunsuppressiv, zellulär und humoral. Es werden gewebeauflösende Substanzen reingespuckt. Und es ist sozusagen die optimale Situation für die Borrelie, eine ordentliche Infektionsdosis zu erreichen. Ne? Wahrscheinlich eine Borrelie wird nicht ausreichen. Das ist jetzt, was diese Interaktion Zecke-Borrelie so wichtig macht. Und es dauert einige Zeit. Schau der Grund, warum die frühe Entfernung der Zecke so wichtig ist. Ne? Weil die Übertragung dauert zumindest einige Stunden. Und das ist auch der Grund, warum es die Stechfliege nicht kann. Die Stechfliege kommt mal schnell vorbeigeflogen, rammt ihren Rüssel rein und fliegt wieder weiter. Das ist nicht ausreichend, um so einen komplexen Prozess sozusagen aufrechtzuerhalten.
Da habe ich gleich mal eine pathophysiologische Nachfrage. Wir werden ja im Laufe des Podcasts noch darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja diese Post-Treatment Lyme Disease oder auf Deutsch die chronische Borreliose. Und da gibt es ja verschiedene Hypothesen. Also die eine ist Autoimmunität, die andere ist eine persistierende Infektion und die dritte Hypothese ist, da liegen noch irgendwie Borrelienbruchstücke rum, die das Immunsystem trotzdem unterhalten. Und diese eine Hypothese mit der chronischen Infektion, da wird immer wieder diskutiert, dass die Borrelien es schaffen, sich vom Immunsystem zu verstecken. Hängt das sozusagen mit dem initialen Mikromilieu zusammen, wenn die Zecke immunsupprimierende Substanzen an die Bissstelle sezerniert? Ist das der Grund dafür oder wandern die Borrelien dann woanders hin und können das auch von sich aus?
Also das ist sicherlich eine von sich aus Situation. Das ist ja nur die initiale Zurverfügungstellung vom Wohnzimmer für die Borrelie, wo die sich erstmal ordentlich vermehren kann. Der weitere Verlauf, wenn es also in die chronische Situation geht, dann ist die Borrelie ja nicht mehr an der Zeckenstichstelle, sondern dann sitzt sie im Gelenk oder im Hirn oder irgendwo anders in der Haut oder im Gelenk. Und dann sind so pathogenetische Versteckmechanismen, am besten untersucht beim VLSE, sind dann plötzlich wirksam, wo sich die Borrelie sozusagen ähnlich wie die Rückfallfieberborrelie vor der Erkennung durch das Immunsystem schützen kann. Also das wäre zum Beispiel Wechselkomplementaktivität, ne? Dass sie Wirtsfaktoren bindet, um das Komplement kaputt zu machen oder unwirksam zu machen. Dass sie ihre Oberflächenstruktur laufend ändert über dieses VLSE. Na, das sind so variabel exprimierte Proteine. Immer wenn die Borrelie erkannt wird durch spezifische Abwehrstrukturen, verändert dies die Oberfläche so, dass diese Abwehrstrukturen die Borrelien nicht mehr erkennen.
Das ist ja wirklich sehr, sehr smart.
Und bei dem VLSE muss man jetzt mal sagen, rein statistisch gesehen, gibt es da Millionen Änderungsmöglichkeiten. Ne? Also bei der Rückfallfieberborrelie, wo man das Ganze ja entdeckt hat, da wird die ganze Kassette sozusagen ausgetauscht. Da gibt es etwa 15 Stück. Das heißt, die Borrelie kann sich 15 Mal dem Immunsystem entziehen, dann ist die Sache vorbei. Die Lyme-Borrelie hat die Möglichkeit, nicht Kassette auszutauschen, sondern von einzelnen Kassetten Teile in die Expressionssite sozusagen zu übernehmen und dann ein neues VLSE zu exprimieren. Und da gibt es Millionen Möglichkeiten.
Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal die Abkürzung erklären, VLSE?
Variable Major Protein Like Sequence Expressed.
Alles klar. Gut, kommen wir von der Molekularbiologie mal wieder ein bisschen zurück zur Klinik sozusagen. Die Borreliose wird ja in verschiedene Stadien eingeteilt und das Frühstadium, diese Hautborreliose, die kutane Borreliose, die hat jeder bestimmt schon bei Patienten oder auch an sich selbst beobachtet. Wie häufig ist es denn, dass bei einer Übertragung es tatsächlich auch zur Erkrankung kommt?
Schöne Frage. Da können wir uns einfach mal eine kleine Risikoanalyse angucken. Ne? 100 Zeckenstiche. 100 Zeckenstiche können wir davon ausgehen, etwa 10 bis 20 der Zecken haben Borrelien in sich drin. Diese 10 bis 20 wird ein Teil der Zecken gar nicht übertragen, ne? Weil sie zum Beispiel zu früh rausgemacht wird, weil zu wenig Borrelien da sind, weil die Borrelien nicht so richtig mögen. Ein Teil der Borrelie kommt auf die andere Seite, wird aber vom angeborenen Immunsystem, zum Beispiel Komplement, identifiziert und na, das Komplement macht Löcher in die Borrelien und die zerplatzt. Und erst dann kommt die Infektion im Sinne von die Borrelien können sich in der Haut vermehren. Das heißt, Infektion heißt noch nicht krank, ne? Sondern das heißt einfach, Borrelien vermehren sich unter der Haut. Punkt. Jetzt kommt das erworbene Immunsystem, das wäre dann humoral und zellulär, erkennt, die Borrelie gehört hier nicht hin und fängt dann an, dagegen zu arbeiten. Ne? Also zellulär und eben humoral, also Antikörperproduktion. Die Antikörperproduktion sehen wir in etwa 5 von 100 Zeckengestochenen. Und einer von diesen wird krank im Schnitt. Ne?
Das ist ja wirklich eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Was hältst du in dem Zusammenhang eigentlich vor der Postexpositionsprophylaxe mit Doxycyclin, die ja manchmal empfohlen wird?
Also empfohlen definitiv wird sie tatsächlich in Amerika. Ne? Und in Amerika ist die Voraussetzung für eine Postexpositionsprophylaxe, das ist eine Dosis Doxycyclin dann, ne? Zecke innerhalb von 72 Stunden nach Beginn des Stiches entfernt, dann muss die Zecke gestochen haben oder aus einem Gebiet stammen, wo man weiß, dass eine hohe Infektionsrate da ist. Dann muss jemand die Zecke als Ixodes scapularis im Osten oder Ixodes pacificus im Westen identifiziert haben. Nur dann kommt die Doxycyclin-Prophylaxe in Betracht. Jetzt haben die Amerikaner Bereiche, die haben 60-70% Infektionsrate mit Borrelien. So also was erreichen wir hier kaum. Das ist eher die Ausnahmesituation. Und für uns gibt es solche Studien, bringt die Eindosis-Prophylaxe etwas, gibt es bei uns nicht. Und man muss halt einfach beachten, die Amerikaner haben eine relevante Borrelie. Ne? Die Mayoni, die gibt es nur in einem ganz kleinen Gebiet. Der Rest ist alles Borrelia burgdorferi sensu stricto. Das ist bei uns eine von vielen. Wir haben einen anderen Vektor. Ne? Ixodes ricinus ist etwas anders wie Ixodes scapularis. Ixodes scapularis ist im Tierversuch, also mit Mäuse, Übertragungswahrscheinlichkeit fängt eigentlich erst nach 24 Stunden an. Und ist so nach 72 Stunden hat man eine ordentliche Übertragung. Bei uns gibt es eine schöne Studie, die hat verschiedene Borrelien getestet bei Mäusen. Ne? Frühester Test, 6-10 Stunden nach Stichbeginn. Da waren schon die ersten infiziert. Das gibt es in Amerika gar nicht. Also wir können nicht einfach Ergebnisse aus Amerika nehmen und auf die europäische Situation übertragen, sondern man braucht eher erstmal ordentliche Studien, die zeigen, das bringt auch was.
Und in dem Zusammenhang vielleicht mal etwas abweichende Frage. Die Zecken übertragen bei uns ja nicht nur Borrelien, das gibt ja auch Ehrlichia, Anaplasma, wahrscheinlich auch Francisella und Coxiella wurde auch schon mal untersucht. Wir haben mal gemeinsam mit dem Friedrich-Löffler-Institut hier in Jena eine Studie dazu gemacht und haben gesehen, dass eben tatsächlich auch in unserer Region Anaplasma und Ehrlichia durchaus vorkommt, das sogar zugenommen hat. Und ein Teil dieser Erreger werden ja auch durch Doxycyclin mit erreicht. Bekommt ihr solche Anfragen oder sucht ihr danach auch am Nationalen Referenzzentrum?
Grundsätzlich ja. War ja auch längere Zeit, bin es eigentlich indirekt immer noch, das Konziliarlabor für Erlichien, wobei man sagen muss, die für humanmedizinische Erkrankungen relevanten Erlichien, die gibt es bei uns gar nicht. Die gibt es in ganz Europa nicht. Die gibt es in Amerika, weil die Überträger, der Vektor ist die Lone Star Tick, Amblyomma americanum. Die Erlichien-Situation, die kommt eigentlich aus der Zeit, bevor Anaplasma und Erlichia getrennt wurde ist, ne? So, die Hauptpublikation ist eine spanische, wo Erlichia gefunden wurde im Patient, bevor man wusste, dass es Anaplasma gibt.
Verstehe.
Und bei uns ist Anaplasma, wir haben in ganz Deutschland noch keine Publikation zu einer in Deutschland erworbenen Anaplasmose. Wir haben Berichte von Anaplasmosen, die aber immer aus dem europäischen Ausland kommen oder aus Amerika. Vor kurzem hatte ich einen Fall aus Amerika, ne?
Wobei man sagen muss, dass wir in Deutschland auch gar nicht gezielt danach suchen in den Kliniken.
Immer das Problem. Ne? Wobei zu Anaplasma habe ich 3 Inzidenzstudien gemacht und wir haben eine relativ gesicherte Infektion gefunden, nämlich mit eindeutiger Serokonversion. Der war allerdings gesund. Und Anaplasmen-Antikörper finden wir ja, ne? Je nachdem, wo man sucht und welche Risikogruppe man untersucht, geht es bei über 10%. Waldarbeiter, ne? Also wir haben ja Anaplasma phagocytophilum in der Zecke, eindeutig. Ich weiß nur nicht, es gibt ja da unterschiedliche Typen, die unterschiedlich krank machen. Ich bin da jetzt überfragt, sagen zu können, wir haben die humanpathogenen Anaplasmen bei uns in Deutschland in der Zecke.
Und wie würde sich die Situation ändern mit dieser einen Zecke, die auch potenziell Krim-Kongo-Fieber übertragen kann, die jetzt punktuell in Deutschland gesichtet wurde. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, das ist diese Riesenzecke, ne, die kleine Kinder hinterherrennt und die einfängt und aussaugt. Die findet man seit Mitte der 2000er Jahre in Deutschland, also publiziert in Deutschland. Hyalomma marginatum insbesondere gemeint. Das ist eine Zecke, die im Juvenilstadium Vögel parasitiert, unter anderem auch Zugvögel. Und der Parasitismus, der ist über mehrere Wochen. Das heißt, die Zecke wohnt auf dem Vogel, während der von Afrika nach Europa fliegt. Dann springt die, wenn der Zugvogel in Europa oder jetzt in Deutschland zum Beispiel angekommen ist, springt die Zecke vom Vogel und entwickelt sich dann, wenn es eine Nymphe war, entwickelt sich dann ins Adultstadium, wenn die Temperatur okay ist. Ne? Das war zum Beispiel 2018 so, wo man relativ viele von diesen Hyalomma-Zecken gefunden hat. Normalerweise springen die runter und dann ereilt die hier der Kältetod. Das ist eine Zecke, die viel Wärme braucht. Und die sich dann in ein Adultstadium tatsächlich entwickeln, die parasitieren dann Großsäuger typischerweise nach Pferde, Kühe. Und man hat dann auch vom Pferdebesitz öfters gehört, ach, die haben wir früher auch schon gesehen. Wir dachten immer, das wäre eine Spinne, weil die ist sehr schnell. Ne? Die bewegt sich nicht so relativ langsam, wie man das von der Zecke kennt, sondern die ist richtig flott. Ne? Das ist eine Jagdzecke, die sieht, die geht aktiv auf Jagd. Und normalerweise bislang sterben die Adultstadien dann bei unseren Winter noch ab. Aber das wird sicherlich im Rahmen des Klimawandels sich noch so weit ändern, dass die bei uns heimisch werden. Und dann haben wir jetzt erstmal ein Lästlingsproblem, also eine riesige Zecke, die schon beim Stich schmerzhaft ist und die dann wirklich unappetitliche Erreger übertragen kann. Im Vordergrund steht natürlich das Crimean Congo Hemorrhagic Fever. Das ist ja quasi eine hämorrhagische Fieberviruserkrankung, was man so kennt, Ebola und solche Sachen. Da sterben da auch viele Menschen dran. Und da stellt sich dann aber die Frage, wann ist die Klimasituation auch für den Erreger geeignet. Ne? Also nur, dass der Vektor da ist, heißt noch nicht, dass der Erreger auch da ist. Das wird vielleicht einfacher für Rickettsien, ne? Das tut die auch gerne übertragen, Rickettsia africae, Rickettsia eschlimanii und so. Und die hat sicherlich auch noch weitere Erreger im Gepäck. Aber für Borrelien wäre mir jetzt nichts bekannt, dass die in der Lage wäre, Borrelien zu übertragen.
Das bleibt spannend mit dem Klimawandel und den Vektoren.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie kurz auf unsere hochwertigen Patientenratgeber hinweisen. Geben Sie Ihren Patienten wertvolles Wissen mit nach Hause, von A wie Abszesse bis Z wie Zöliakie. Mit über 50 verschiedenen Patientenratgebern, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt, unterstützen wir Sie in Ihrem Behandlungsalltag. Fordern Sie die Patientenratgeber kostenfrei unter kontakt@infectopharm.com an. Die E-Mail-Adresse und den Link zu den Patientenratgebern als Download finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin viele interessante Minuten mit dem infektiologischen Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum.
Zurück zur Klinik. Also, wir haben ja gelernt jetzt, das ist eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zu einer Borreliose kommt, auch wenn, wie du sagtest, 10-20% der Zecken Borrelien in sich tragen können. Wenn jetzt das typische Erythema migrans zu erkennen ist, reicht das eigentlich für die Diagnose oder braucht es dann noch eine serologische Bestätigung?
Also das Erythema migrans, klassische Art, ist eine Blickdiagnose. Man sieht es, man therapiert es. Also da braucht man keine serologische Bestätigung. Warum? Letztlich ist die diagnostische Lücke, ne? Die antikörperdiagnostische Lücke, wohl die maßgebliche Situation. Also moderne Teste haben so eine Sensitivität von um die 50%. Das heißt, 50% wird dann nicht erkannt und wird dann möglicherweise auch nicht therapiert.
Und welche Antibiotika werden in den Leitlinien empfohlen und was würdest du favorisieren? Das gibt ja mehrere zur Auswahl.
Ja, also ich persönlich würde eindeutig das Doxycyclin favorisieren. Warum? Doxycyclin wirkt eigentlich so ziemlich alles, was auch sonst noch von der Zecke übertragen werden kann, ne? Also Neo Erlichia, Mykorrhizis, Anaplasma, Francisella, alles, was da so drin ist. Und Doxycyclin hat den Vorteil, Einmalgabe, kleine Tablette, 10 Tage und fertig, ne? Aufpassen muss man natürlich auf die Phototoxizität. Speziell hellhäutige, blonde, blauäugige, da könnte es Schwierigkeiten geben. Ansonsten gilt es eigentlich als relativ gut verträgliches Antibiotikum. Problematisch ist es dann immer bei Kindern. Man sagt erst ab vollendetem 8. Lebensjahr. Wobei die Amerikaner sind zum Ergebnis gekommen, Doxycyclin kann man auch Kinder verabreichen. Die haben ja so Infektionen wie gefährliche Rickettsien, Ehrlichiosen, die zum Teil letal verlaufen können. Und dann haben sie auch die Kinder mangels Alternativen haben sie die Kinder auch mit Doxycyclin therapiert und sehen keine Zahnverfärbungen und sehen keine Pulverprobleme oder sowas.
Dazu hatte ich mal eine Studie von den Spaniern gelesen. Die haben Amoxicillin mit Azithromycin verglichen bei Erythema migrans. Weil bei Kindern gibt es ja auch das Problem, dreimal am Tag eine große Tablette zu verabreichen. Ist ja auch nicht so leicht. Und das Azithromycin ist dann auch von der Verabreichung, also sozusagen 3 Tabletten waren es oder 5 Tabletten, müsste ich in der Studie nochmal nachsehen, weil man ja 5 Tabletten genau einen längeren Zeitraum möchte. Wie haben die Leitlinien das klassifiziert? Das war ja immerhin ein RCT, der das adressiert hat.
Ja, also es gibt Studien aus USA und Studien aus Amerika zum Azithromycin, die nicht immer die Gleichgültigkeit im Vergleich zu Amoxi oder Doxy oder sowas definiert haben. Deswegen bei uns ist Azithromycin als Reserveantibiotikum, wenn alles andere nicht angewendet werden kann, empfohlen.
Verstehe. Ja. Wie ist das eigentlich? Gibt es ja auch manchmal, dass es so multiple Erythema migrans Effloreszenzen bei einem Patienten gibt, wobei man nur an einer Stelle einen Zeckenstich hat. Ist das eine Ausbreitung über die Haut oder waren das Zeckenstiche, von denen man nichts mitbekommen hat?
Also theoretisch natürlich mehrere Zeckenstiche. Praktisch sieht man das häufiger in Amerika, Erythema migrantia. Das ist eine Primärläsion sozusagen und dann einfach hämatogen Satelliten. Das kann über den ganzen Körper sich ausbreiten. Also es sind nicht nur Hautmigrationen, wo man dann zum Beispiel im Unterarm oder so dann 2, 3 so rote Flecke sieht, wo man denkt, aha, da kann die Borrelia also in der Haut hinwandern, sondern das sind tatsächlich vom Kopf bis zum Fuß rote Flecke. Das könnte 20, 30, 40 Stück sein, ne?
Ja, ich hatte noch nie einen Patienten damit gesehen, aber ich habe das mal in einer Fortbildung gesehen, fand das sehr beeindruckend, hatte mich damals gefragt, ist das ein immunologisches Phänomen, aber wie du sagst, sind das hämatogene Satelliten, die da auftauchen. Und von der kutanen Phase jetzt hin zum disseminierten Stadium, Spätstadium, wie ist da der zeitliche Ablauf?
Also man weiß ja immer noch nicht genau, ist das Erythema migrans immer da? Also sieht man das Erythema migrans immer. Das ist dann die Situation, man passt nicht richtig auf, das ist in der Achselhöhle, das ist in der Rimaani, man sieht es einfach nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es ist so blass, es gibt ja sehr unterschiedliche Effloreszenzfarben. Das kann nur ganz hell, leicht rötlich sein. Da hilft es als Praktiker, wenn man da, wo man denkt, da könnte vielleicht ein Erythema migrans sein, wenn man einen Schritt zurückgeht und das aus der Entfernung anguckt. Und oder wenn man gut warmes Wasser drüber laufen lässt. Ne? Also physikalischer Reiz. Man kann die Leute auch in die Sonne legen, ist aber zu aufwendig. Aber einfach heißes Wasser drüber laufen lassen, dann kommt das Erythema migrans oft schön raus. Wie war die Frage noch?
Wie es dann weitergeht, das gibt ja dann, früher hat man es ja primär, sekundär, tertiär, jetzt spricht man von früh disseminiert und Spätphase.
Genau, früh disseminiert sagt man Wochen bis Monate. Das Wichtigste oder das Häufigste in dieser Phase ist sicherlich die Neuroborreliose. Also das beim Erwachsenen dominantes Bandwart-Syndrom oder Meningoradikulitis Bandwart, die imponiert mit nachts betonte Schmerzsyndrome, Hirnnervenlähmungen sind dabei oft. Seltener findet sich Glieder, Rumpflähmungen und vielleicht auch Sensibilitätsstörungen. Und dann, wenn man sich das genauer anguckt in der Neurologie, ein charakteristischer Liquorbefund ergibt dann die Diagnose. Es kann auch einfach eine Meningitis sein, die ist allerdings häufiger bei Kindern. Da ist das die dominante Situation, ne? Meningitis und Facialisparese. Das sind so die wichtigsten Situationen bei der Neuroborreliose früher Art. Und neben der Neuroborreliose kann auftreten noch ein Poredien-Lymphozytom. Lymphadenosis cutis benigna, der Fachausdruck. Das ist typischerweise ein solitärer, selten multipler, so blaurot, bläulicher, prallelastischer Knoten, selten ein Plaque. Am häufigsten sind die Kinder betroffen. Und Prädilektionsstellen, Ohrläppchen, Mamille und Skrotalhaut. Man sieht immer wieder in Bildern die Nase, das gibt es auch, Poredien-Lymphozytom, da hat man dann so eine richtige leuchtende blau-rote Nase. Das ist allerdings nicht so sehr häufig. Als weitere Erkrankungsformen, Erythemata migrantia würde da auch dazu zählen, früh disseminiert. Dann gibt es noch die Herzbeteiligung, Endomyopancreatitis. Gibt es da grundsätzlich alles. Die archetypische Situation wäre ein AV-Block wechselnden Grades. Also nicht fix, sondern wechselnden Grades. Und selten gibt es auch eine Augenbeteiligung.
Kurze Frage zur Pathophysiologie. All das, was du jetzt beschrieben hast, ist das vor allen Dingen der direkten Borrelienwirkung durch die Dissemination zuzuschreiben oder sind das schon immunologische Phänomene, die hier eine Rolle spielen?
Also das sind Abwehrphänomene, ne? Also wenn man sich das Erythema migrans anguckt, die Borrelie ist nicht rot und wandert durch die Haut und alles wird rot, sondern das Abwehrsystem kommt da hin und macht da die Reaktion. Was genau das ist, also warum kommt es im Einzelfall zur Neuroborreliose, warum kommt es im nächsten Fall zu multiplen Erythemen oder zum Lymphozytom, gibt es wenig Daten dazu. Eine Situation, die man erwähnen kann, ist tatsächlich ein gewisser, also ein relativer Organotropismus der unterschiedlichen Spezies. Also Acrodermatitis zum Beispiel findet man in 80-90% aller Fälle eine Borrelia afzelii. Selten eine andere Spezies. Bei der Neuroborreliose findet man in etwa 20% Borrelia bavariensis. Borrelia bavariensis findet man praktisch nie in der Zecke, also jetzt in Europa. Um die 1% oder weniger der Zecken sind mit Bavariensis infiltriert und sehr viele findet sich trotzdem bei der Neuroborreliose. Bei der Lyme-Arthritis findet sich auch bei uns überzufällig häufig im Vergleich zur Zeckenprävalenz Borrelia burgdorferi sensu stricto. Also da scheinen pathogenspezifische Faktoren beteiligt zu sein, die die Borrelie in die Lage versetzt, an bestimmten Organen sich festzusetzen und da dann immunologische Reaktionen hervorzurufen.
Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein paar typische klinische Konstellationen durchsprechen, also die idiopathische Facialisparese, da kennt ja sicherlich jeder Patienten und da wird ja auch oftmals dann eine Borrelien-Serologie gemacht und da findet man ein positives IgG. Wie kann man sozusagen abschätzen, ob das tatsächlich kausal bedingt ist oder ob das nur eine Koinzidenz ist und ob man daraus eine Behandlung ableitet?
Also die Sicherung der Diagnose einer Neuroborreliose ist immer Liquorpunktion.
Auch bei einer Facialisparese?
Ja, ja. Da sind dann immer die Geister am Diskutieren. War das jetzt die borrelienbedingte Facialisparese? Ich meine, Facialisparese ist ja eine problematische Situation. Die geht oft weg trotz antibiotischer Therapie, also wenn gar keine Borrelie dahinter steckt. Man entscheidet sich dann zur antibiotischen Therapie und dann geht die weg. Dann denkt man, aha, das war eine Borrelie. Nein, kann man so nicht sagen. Man kann nur sagen, okay, es ging in Assoziation weg. Da muss man, wenn man sicher haben will, Facialisparese durch eine Borrelie, dann muss man den Liquor punktieren. Und möglicherweise muss man sich da noch intensiver das CXCL13 angucken.
Das CXCL13 gilt ja als typisch, nicht spezifisch, aber typisch für die Neuroborreliose. Können das eigentlich alle Labore mittlerweile bestimmen oder muss das irgendwie speziell versendet werden?
Es muss nicht speziell versendet werden. Es bestimmen nicht alle Labore. Das hat ja auch nur als Option in Leitlinien Eingang gefunden. Ne? Das wird immer erwähnt als mögliche Möglichkeit. Wir haben immer noch keine wirklich saubere Grenzwertdefinition. Wir wissen nur, es ist viel. Es ist im Vergleich zu anderen Situationen sehr viel. Also wenn man andere Infektionen hat, ist der Grenzwert für das CXCL13 oder die CXCL13-Menge, die man misst, meistens deutlich niedriger. Eine Zeit lang hat man gesagt 250 Nanogramm oder Picogramm pro Milliliter. Mittlerweile geht man eher so Richtung 180, 190, bei Kindern sogar eher auf 55 nach neueren Studien. Ne? Also da gibt es noch Forschungsbedarf. Das CXCL13 wird ja zum Beispiel auch in der MS-Diagnostik mittlerweile zumindest teilweise verwendet. Ne? Das ist da ja auch häufig erhöht, wird zum Teil als Prognosefaktor diskutiert und ist auch bei anderen Infektionserkrankungen natürlich erhöht, nur eben quantitativ nicht so hoch wie bei der Lyme-Borreliose. Und das ist sozusagen ein unspezifischer Faktor, den man da halt einfach messen kann und den man als Puzzlebaustein in das Gesamtbild mit integrieren muss. Und es kann natürlich sehr schwierig sein, gerade wenn man sich MS anguckt, auch die haben eine lymphozytäre Pleozytose, die haben eine Schrankenstörung. Das kann also sehr ähnlich aussehen und ja, und CXCL13 kann da auch erhöht sein und zwar richtig deftig.
Und bei den anderen Manifestationen im disseminierten Stadium, wie invasiv sollte man da seine Diagnostik gestalten? Also muss ich sozusagen bei den Hautbeteiligungen im disseminierten Stadium, sollte ich da eine Biopsie anstreben? Wie sieht es aus bei dem AV-Block? Wie sichert man da die Diagnose?
Ja, also Herzbeteiligung ist natürlich immer eine kriminaltechnische Problematik. Ich denke, häufig läuft es raus auf eine Antikörperdiagnostik. Und ich meine, wer wird sich wegen dieser Frage eine Herzbiopsie machen lassen, wo man ja auch gar nicht weiß, wie sensitiv das wäre, wenn man das tut. Weil groß weitere Möglichkeiten hat man nicht. Da wird sicherlich häufig eine probatorische Therapie rauskommen dabei. Ne? Mhm. Also einfach, weil man die invasive Methode nicht ausreichend genug kennt, nicht weiß, tut man da eigentlich wirklich was Sinnvolles und die ja nicht auch ganz ungefährlich sind. Jetzt bei einer Verdacht auf Akrodermatitis, wenn man sich da nicht sicher ist, dann ist die Biopsie mit Nachweis von Borrelia burgdorferi per PCR und oder Anzucht plus die histologische Untersuchung, denke ich, angezeigt. Also man hat jetzt Akrodermatitis, unklare Hautsituation, dann hat man mal die Antikörper gemacht. Man findet immerhin ein ordentliches IgG wie bei Akrodermatitis. Man findet viele verschiedene IgG-Bände, nach P8300, P58, P39, vielleicht noch P43. Und dann denkt man, könnte schon was sein. Aber der eine denkt, nee, das sieht man gar nicht danach aus. Der andere sagt, ich denke schon. Dann kann man natürlich jetzt eine probatorische Therapie machen oder man kann versuchen, die Diagnose noch extremer zu sichern. Und dann wird man die Biopsie machen. Ja, genau das Gleiche bei der Lyme-Arthritis. Ja, da geht man natürlich Basisvoraussetzung die entsprechende Klinik, also massive Schwellung eines oder weniger großer Gelenke, über 80% ein Kniegelenk. Dann macht man die Antikörper im Serum, sieht, es ist wie bei später Erkrankungsform, hohes IgG, breites Spektrum erkannter IgG-Banden, würde passen. Und dann wäre die weitere Diagnostik entweder Ausschluss aller anderen rheumatologischen Ursachen, da gibt es eine ganze Ladung, oder und Punktion des Kniegelenkes, das ist ja normalerweise eine voluminöse Schwellung, das heißt, die Punktion sollte eigentlich gut gehen. Und Nachweis einer granulozytären Pleozytose, also anders wie im Liquor, wo eine Lymphozytäre da ist, ist bei der Lyme-Arthritis typischerweise eine granulozytäre Pleozytose da. Und man hat in etwa 70% der Fälle, kann man Borrelien-DNA nachweisen. Die Anzucht ist bei Lyme-Arthritis nicht sinnvoll. Da gibt es nur eine Handvoll isolierte Stämme auf der ganzen Welt. Also da findet man normalerweise nur DNA.
Eine kurze Zwischenfrage. Wir haben ja mittlerweile einen wachsenden Anteil in der Bevölkerung mit prothetischen Gelenken. Und sind die eine Prädilektionsstelle für so eine Lyme-Arthritis? Also wie wir das bei Staphylococcus aureus kennen, dass der diese künstlichen Gelenke mag und sich dann dorthin zurückzieht. Wie sieht es bei den Borrelien aus? Gibt es da auch Häufungen?
Kenne ich keine Daten dazu. Und ich denke, bei Staphylokokken ist ja wahrscheinlich relativ häufig auch so, dass man die dann mit Einbau des Gelenks da reinbringt.
Sowohl als auch. Also das gibt es bei Operationen und durch die hämatogene Aussaat gibt es das aber auch.
Ja, okay.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform Wissen wirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcast-Folgen und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Und du hattest jetzt auch schon den Westernplot angesprochen. Der Westernplot, der stellt ja Kliniker oftmals vor eine Herausforderung, weil da viele verschiedene Banden, viele verschiedene Proteine sozusagen bewertet werden. Vielleicht kannst du ein paar Worte verlieren, wie sicher ist sozusagen ein positiver Westernplot, wie beweisend oder wie ausschließend ist ein negativer Westernplot und was sind sozusagen die Banden, auf die du als Mikrobiologe und Experte da vor allen Dingen Gewicht legen würdest?
Also mal grundsätzlich zur Antikörperdiagnostik, egal ob mit ELISA oder Plot, was da rauskommt, bedeutet einfach, es sind Antikörper da. Punkt. Mehr sagt uns das nicht. Das sagt uns nicht, der hat eine Lyme-Arthritis, der hat eine Neuroborreliose, der hat eine Erythema migrans, der hat ein Durchseuchungshinter. Können wir aus der Einzeluntersuchung nicht ablesen. Es ist immer ein Puzzlebaustein im Gesamtbild der Diagnostik. Das kann man nicht oft genug betonen. Der isolierte Nachweis von irgendeinem Antikörper, selbst hochpositives IgM, ist niemals für sich genommen eine Therapieindikation. Nur Antikörpernachweis ist niemals eine Therapieindikation. Deswegen wird ja auch davon abgeraten, dass man das als prophylaktische Maßnahme, einmal im Jahr lasse ich mir meine Borrelien-Antikörper machen. Nein, ist nicht sinnvoll. Die Schwiegertochter bekommt zum Geburtstag einen Borrelien-Antikörper-Kit geschenkt. Nein, ist nicht sinnvoll. Damit können wir keine sinnvolle Prophylaxe betreiben. So, jetzt zum Plot. Also was wäre Erwartungshorizont? Grundsätzlich, also erstmal vielleicht, was ist denn eigentlich so ein Plot? Redet jeder davon und die meisten wissen aber eigentlich nicht, was das eigentlich ist. Mal ganz platt, nehmen wir mal als Beispiel ein Line-Plot mit rekombinante Antigene. Da werdet also erstmal die verschiedenen Teile der Borrelie, die OSPA, OSPC, VLSE, DBPA und heißet, das sind Teile der Borrelie. Und die werden künstlich, sagt man, rekombinant hergestellt, produziert. Dann werden diese rekombinante Antigene werden auf eine Membran aufgetragen als Linie. Untereinander, schreibt man dazu OSPC, DBPA und. Da kann man dann auch unterschiedlichste DBPAs oder irgendwas von unterschiedlichen Spezies drauf tun. Und also man kann quasi ein Designer-Blot da herstellen. Dann fixiert man das Zeugsel auf der Folie und zur Diagnostik schneidet man die Folie dann in kleine Streifen und die Streifen werden inkubiert mit Serum vom Patient. Und im Serum tun dann, wenn Antikörper gegen OSPC da sind, dann reagieren die mit diesem künstlich hergestellten OSPC auf dieser Membran. Ganz platt. Ne? Das macht man dann sichtbar und dann kann man nachher dem Einsender angeben, gegen welche Teile der Borrelie Antikörper gebildet werden. So, warum ist es eigentlich sinnvoll, dass man sowas tut? Primär, also jungfräuliches Immunsystem vorausgesetzt, ist die Reaktion des Immunsystems erstmal gegen VLSE, OSPC und P41 gerichtet. So, erstmal gegen das IgM. Das ist so, innerhalb der ersten 3 Wochen wird sich sowas rausbilden. Und dann weitere 3-4 Wochen bildet sich dann IgG aus. Immunologisch muss man sich klar sein, die Reaktion kann jederzeit unterbrochen werden. Also die Borrelie ist da, die Teile der Borrelie tun praktisch wie ein Schlüssel das Schloss aufschließen, so tun die Teile der Borrelie jetzt OSPC produzierende B-Zelle sozusagen aktivieren, zur Plasmazelle zu reifen und Antikörper zu produzieren. Und je länger die Infektion dauert, erstmal IgM-Antikörper, das sind eigentlich eher schlechte Antikörper, die sind groß, plump, nicht so richtig toll bei der Infektionsabwehr, aber die kommen schnell. Und dann, wenn die Borrelie länger da ist, tut das Immunsystem switchen von IgM zu IgG-Produktion. Sind die bessere Antikörper und die sind einfach besser. Und die erkennen zunächst auch erstmal OSPC P41 VLSE, Initialreaktion. Und je länger die Infektion dauert, umso frustrierter ist das Immunsystem und umso mehr Teile der Borrelie werden adressiert, um die Borrelie umzubringen. Dann kommt zum OSPC P41 und VLSE, kommt jetzt noch ein P58 dazu, ein P39 dazu, P8300 dazu. Und zwar alles nur relevant für IgG. Also nicht das IgM ist relevant für das Erythema migrans. Ja? Und im weiteren Verlauf, selbst bei frühe disseminierte Formen, kann man das IgM noch mitverwenden. Aber da ist schon primär das IgG relevant. Und für späte Erkrankungsformen, da ist dann relevant das IgG. Viele verschiedene Teile der Borrelie werden erkannt. Die heißen typischerweise P83, P100, P58, P43, P41, P39, P17, P18. OSPC zum Beispiel geht häufig sogar weg. Warum geht es weg? Die Borrelie braucht das OSPC, um von der Zecke in den Mensch zu kommen. Und dann wird es noch etwa 2 Wochen lang produziert, das OSPC, und dann wird es einfach abgeschaltet. Und dann ist es für das Immunsystem zum Ausreifen nicht mehr da. Und dann stelle die Anti-OSPC produzierende Zelle, stelle die Produktion einfach ein. Deswegen hat man häufig für späte Erkrankungsformen kein OSPC im Blot nachgewiesen.
Und du hattest aber vorhin auch gesagt, die Einmalaufnahme lässt natürlich keine Aussage zu. Gibt es denn Empfehlungen zu gepaarten Serumproben? Wenn ja, in welchen Abständen? Und wäre hier die Aussage dann sicherer, wenn man serologisch versucht, also zum Beispiel bei neu aufgetretenen AV-Block hier eine Kausalität herzustellen?
Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich mit Serologie auskennt. Und genau was du sagst, gepaarte Seren, tatsächlich, wenn man zum Beispiel im Abstand von 2 Wochen so ein Serumpärchen am gleichen Tag mit der gleichen Methodik im gleichen Labor untersucht. Dann fallen Intertest-Variabilitäten weg, die unterschiedliche Tagestemperatur, Luftfeuchtigkeit und sowas fällt weg. Da hat man die optimale Situation, um tatsächliche Titeränderungen, Anstiege zu definieren.
Das wäre also sozusagen in der disseminierten Phase, wenn ich jetzt einige Manifestationen habe, wie zum Beispiel das Herz, wo eine invasive Diagnostik, Nutzen-Risiko-Abwägung, glaube ich, schwierig wäre, wäre das ein weiterer Puzzlestein, um die Diagnose zu erhärten, gepaarte Serumproben.
Genau. Und das ist eigentlich ausschließlich nur relevant für frühe disseminierte Erkrankungen. Also man muss sich schon fragen, was soll bei einer Erkrankung, die chronisch ist, die also schon die maximale Antikörperausreifung aufweist, was soll sich da in 2 Wochen ändern? Na, da tut sich nichts. Das ist genauso, wenn man Verdacht auf eine Akrodermatitis hat und die Serologie ist negativ, dann ist die Akrodermatitis mit hoher Sicherheit ausgeschlossen. Das muss man sich auch merken. Ne? Nicht nur in der Serologie, grundsätzlich in der Diagnostik. Ne? Je unspezifischer die Symptome, also ich habe jetzt ein bisschen Verdacht auf eine Akrodermatitis, je unspezifischer die Symptome, umso höher die Wertigkeit eines negativen Befundes und umso kritischer muss ein positiver Befund angeguckt werden, weil der positive Vorhersagewert miserabel ist. Also man macht eine Serologie, das ist ja häufig so, bei unspezifischen Symptomen und dann kommt was Positives raus, dann freut man sich. Nein, würde ich dazu sagen. Dann sollte man eher unglücklich sein, weil es zieht normalerweise aufwendige Zusatzuntersuchungen nach sich, um das zu verifizieren. Aber der negative Vorhersagewert, einfach weil in der Population, die man untersucht, der Erwartungswert negativ ist, weil das ist typischerweise Geleimoriose, dann ist der negative Wert sehr, sehr sicher. Der positive Wert ist sehr, sehr unsicher.
Und wenn man jetzt sozusagen in der disseminierten Phase sich entscheidet, das könnte was Relevantes sein, wie würde die Therapie aussehen? Wäre die anders als in der Frühphase?
Also grundsätzlich länger. Also man empfiehlt mittlerweile bei Erythema migrans 10 Tage Doxy. Manche sagen Amoxicillin vielleicht eher 14 Tage. Da gibt es aber auch 10 Tage. Ne? Zum Beispiel DGPI-Kinder sagen alle Erythema migrans 10 Tage. Grundsätzlich 10 bis 14 Tage. Und die disseminierte Form, je nachdem, 14 bis 21 Tage.
Und ist oral oder IV, ist dann auch die Frage.
Also grundsätzlich kann man alles mit Doxycyclin oral therapieren. Bei Augenmanifestationen weiß ich es jetzt nicht. Ich glaube, da wird gern Ceftriaxon verabreicht, wenn man Verdacht hat auf Augenmanifestationen. Ich weiß nicht, wie gut das Doxycyclin in das Auge penetriert, die unterschiedlichen Bereiche vom Auge. Aber ansonsten Doxycyclin auch bei Neuroborreliose. Ne? Also Doxycyclin ist genauso wirksam wie Ceftriaxon bei Neuroborreliose. Und Neuroborreliose, die frühe, wird von der DGN, also der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, S3-Leitlinie 14 Tage empfohlen, frühe Neuroborreliose. Späte Neuroborreliose 14 bis 21 Tage.
Und wenn sozusagen hier jetzt keine Therapie erfolgt, geht es dann zwangsläufig in die Phase 3 über, in die chronische Phase?
Nein, man muss sich ja mal klar machen, ne, also Borrelien und Zecken gibt es zwischen 50 und 250 Millionen Jahre auf diesem Planeten. Das heißt, die ganze Evolution des Menschen war von Zecken und Borrelien begleitet. Könnte mir nicht sinnvoll mit Borrelien umgehen, würde es uns nicht geben. In der vorantibiotischen Ära, und die ist ja nicht allzu lange her, wenn das tatsächlich so wäre, dass jedes Erythema migrans oder eine relevante Zahl der Erythema migrans Fälle tatsächlich in eine chronische Manifestation münden würde, dann wäre Uroma und Uropa wären alle wegen einer chronischen Borreliose im Rollstuhl gesessen. Platt gesagt. Ne? Und dem war ja glücklicherweise nicht so. Ne? Und jetzt Uroma und Uropa, die hatten alle Gärtle, die haben alle Gemüse anpflanzt, die waren alle unterwegs irgendwie draußen. Der Zeckenstich war keine Sensation, die im Kalender mit Kreuz markiert wurde, sondern die Zecke wurde rausgemacht und weggeschmissen. Es hat ein paar komische Vorstellungen dazu gegeben, aber insgesamt, ja. Erythema migrans, und das muss man sagen, ne? Bis auf die Akrodermatitis und die chronische oder späte Neuroborreliose heilen grundsätzlich alle Erkrankungsformen der Lyme-Borreliose auch ohne antibiotische Therapie aus. Warum machen wir antibiotische Therapie? Die Erkrankungsdauer verkürzen, die Defektheilungen reduzieren, die im Einzelfall passierenden Übergänge in ein Folgestadium zu inhibieren und letztlich einfach, wer will, mit einem akuten Bandwert mit entsetzlich grässlichen Schmerzen nochmal 2 Wochen rumsitzen und darauf warten, bis es endlich weggeht. Ne? Wir geben dann Doxycyclin oder ein Ceftriaxon und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit eine deutliche Schmerzbesserung.
Die Borrelien sind ja den Treponemen relativ ähnlich. Und ich fand das auch als Student schon immer spannend, dass die sind sich morphologisch ähnlich und auch die Erkrankung verläuft in 3 Stadien, die man klassifizieren kann. Die können chronifizieren. Und bei den Treponemen kennen wir ja auch diese Herxheimer-Reaktion, wenn man mit der Antibiotikatherapie beginnt. Muss man mit sowas eigentlich auch bei den Borrelien rechnen?
Also bei Rückfallfieberborrelien, das sind die Klassiker dazu. Bei den Lyme-Borrelien wird immer wieder von einer verzögerten Herxheimer-Reaktion berichtet, ne? Also die klassische Herxheimer-Reaktion ist ja so innerhalb von einer halben Stunde bis zwei Stunden nach Erstantibiotikagabe haben die Leute richtige Probleme. Wenn man das mal gesehen hat, Borrelia recurrentis Infektion, der Patient nimmt eine Tablette, spielt noch am Handy rum und fällt plötzlich erstarrt um, krampft. Das ist richtig eindrucksvoll. Bei der Borreliose, bei der Lyme-Borreliose findet man immer wieder so Verschlechterungen vom Krankheitsbild, die als verzögerte Herxheimer-Reaktion dann interpretiert wird. Das ist meistens nicht direkt nach der Antibiotikagabe, sondern dann nach am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, dass man Beschwerden hat. Man muss jetzt einfach auch mal optisch dazu sagen, ne? Also jetzt, wenn wir ins Blut von einem Borrelia recurrentis Infizierter reingucken, dann haben wir da bis zu 10 hoch 8 Borrelien pro Milliliter. Ne? Also Sie sehen alles voll mit Borrelien. Sie tun ein Antibiotikum rein und die zerbläst es innerhalb kürzester Zeit, wird die ganze Substanz frei. Borrelia burgdorferi findet sie nirgends irgendwie eine hohe Menge. Ne? Sie machen eine Hautbiopsie, dann sitzt sie da einen Tag lang dran, bis sie eine Borrelie findet.
Hm.
Im Blut findet man die, wenn überhaupt, dann nur in einer kurzen Zeitspanne. Ne? Also die sind zahlenmäßig sehr wenige, die Borrelia burgdorferis.
Hm. Kommen wir jetzt sozusagen zu dem Part der Borreliose, wo die Gemüter häufig erhitzen. Wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen und da gab es ja auch etwas, das hatte ich so noch nie wahrgenommen, dass Patientenverbände gegen Leitlinien geklagt haben. Das ging ja sogar bis in die Tagesschau. Die chronische Borreliose, schwierig zu diagnostizieren, aber es gibt sie. Ich hatte auch im Vorfeld auf unsere Folge mich noch ein bisschen belesen. Also Johns Hopkins hat auch ein Borrelien-Center und die weisen auch darauf hin, ja, es gibt die chronische Borreliose, aber hier ist die Diagnosestellung sehr schwierig und die Diagnose wird wahrscheinlich manchmal zu schnell gestellt. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, was aus deiner Sicht wirklich eine gesicherte chronische Borreliose ist, die therapiepflichtig ist.
Das wäre die Acrodermatitis chronica atrophicans. Da können wir 20 oder 30 Jahre nach Beginn der Infektion können wir da noch lebende Borrelien nachweisen. Also tatsächlich, das ist eine chronische Erkrankung, die ohne antibiotische Therapie nicht aushält, keine Selbstheilungstendenz. Und genau das Gleiche gilt für die chronische Neuroborreliose. Das sind die zwei tatsächlich chronische Erkrankungen. Die Lyme-Arthritis gilt ja auch als chronische oder späte Erkrankungsform, wie man mittlerweile sagt. Die heilt aber im Normalfall auch von selber aus. Es dauert nur viel länger. Ne? Also der Stier hat ja schon in den 90er Jahren da Studiengruppe aufgestellt, ne, mit Leuten, die antibiotische Therapie verweigert haben, versus Leute, die antibiotische Therapie zu sich genommen haben. Ne, und so grob gesagt, heilt von der Nicht-Therapie-Gruppe jedes Jahr so etwa 20% aus. Da geht so die Lyme-Arthritis, die antibiotisch therapiert wird. In Amerika ein Jahr nach Therapie sind 90% wieder völlig hergestellt. 10% haben eine postinfektiöse Problematik, Antibiotic Refractory Lyme Arthritis. Und diese Situation erreicht unsere Nicht-Therapierte erst so etwa nach 8 Jahren. Und dann haben wir jetzt zwei unterschiedliche Probleme. Die Antibiotic Refractory Lyme Arthritis, das ist keine Lyme Arthritis, wo die Borrelien resistent sind gegen Antibiotika, sondern wo die Symptomatik weitergeht, obwohl die Borrelien weg sind. Das ist also eine Sonderform, würde ich sagen, vom PTLDS, vom Post-Treatment Lyme Disease Syndrom. Ne? Könnte man in etwa so definieren.
Und haben bei dieser Patientengruppe dann immunmodulatorische Substanzen einen Stellenwert, wenn man sagt, dass da.
Ja. Ganz, 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 ganz wichtig. Also es gibt ja so Treatment-Algorithmen, jetzt zum Beispiel Moorbach oder Dirks hat vor kurzem eine schöne Studie zur antibiotikarefraktären Lyme-Arthritis-Pathogenese, was sich da alles möglicherweise beteiligt macht. Da gibt es unterschiedliche Faktoren. Ne? Schon vor 15, 20 Jahren wurde in den Raum gestellt Remnants, also Überreste von Borrelien im Bereich des Gelenks, die schwer verdaulich sind, schwer abräumbar sind unterhaltet noch über längere Zeit diese Arthritis-Symptomatik. Die neueste Situation dazu ist, Borrelien produziert bestimmte Peptidoglykane, die schwer verdaulich sind. Und normalerweise, also sind ja Teile der Zellwand, normalerweise würde die im Prozess, im Wachstumsprozess von Bakterien, würde die Peptidoglykane dann einfach wiederverwertet von den Bakterien. Ne? Also die stößt man ab und dann nimmt man die wieder auf und tut die wieder einbauen. Die Borrelie hat kein solches System. Das heißt, sie tut ihre Borrelien-Peptidoglykane einfach in die Umgebung rausschmeißen. Bei Lyme-Arthritis ist besonders relevant. Und dann machen diese Peptidoglykane tatsächlich unappetitliche Entzündungsreaktionen, unterhaltet sozusagen diese Entzündung. Gleichzeitig sieht man bei der Lyme-Arthritis zumindest so eine Art Molecular Mimicry als mögliche Ursache. Und assoziiert damit sieht man noch Ausbildung von autoreaktive T- und B-Lymphozytopopulationen, die dann letztendlich in eine entzündliche Situation mündet. Ne? Also bei der Lyme-Arthritis ist sozusagen die Therapievorstellung. Initial macht man Oraltherapie, Doxy oder Amoxy. Wenn das nicht ausreichend hilft, macht man eine zweite Therapie, optimalerweise intravenös, also Ceftriaxon am besten, theoretisch natürlich auch Cefotaxim oder Penicillin. Wenn dann keine ausreichende Response da ist, dann intraartikuläre Corticosteroide. Wenn das nicht ausreichend wirkt, dann gibt es die Disease-Modifying Antirheumatic Drugs, DMARD, ne? Conventional und dann Biological DMARDs. Und als Ultima Ratio die Synovektomie. Und man sieht dann im Verlauf der Zeit einfach, dass die Leute von der Therapie wieder runterkommen, ohne dass sich die Arthritis wieder manifestiert. Also das ist normalerweise eine Therapie, die nicht lebenslänglich ist, wie bei Rheumatologie ja sehr häufig, sondern die nur eine bestimmte Zeit gemacht wird.
Gibt es eigentlich da bestimmte Autoantikörper oder auch Lymphozytenpopulationen, die hier diagnostisch helfen können, zu sagen, das ist jetzt eine chronische Borreliose?
Das ist ja jetzt genau der Unterschied. Das ist eine Nicht-Borreliose, sondern das ist eine postinfektiöse Problematik, dieses ALA, ne?
Muss man also abgrenzen von der chronischen Borreliose, auch semantisch abgrenzen.
Ganz wichtig, ne? Das ist ja überhaupt eins der Zentralprobleme der chronischen Borreliose. Wir haben ja die ersten Studien, Klempner et al. Und so, die haben ja die eigentlich PTLDS-Patienten untersucht, Post-Treatment Lyme Disease-Syndrom-Patienten. Also praktisch Long-Covid, ne? Postinfektionsproblematik. Schon in den 2000er Jahre Anfang, Ende der 90er, haben sie Studien auf die Beine gestellt, wo sie Leute eingeschlossen haben, die hatten eine ordentliche Therapie gegen eine ziemlich gesicherte Manifestation der Lyme-Borreliose und dann weiter bestehende Beschwerden. Der Duktus damals war chronische Borreliose.
Ich glaube, das ist eklatant wichtig. Also in diesem tertiären Stadium, wie die alte Einteilung war, oder in diesem chronischen Stadium, muss man halt pathophysiologisch zwei Dinge voneinander abtrennen. Die Patienten, die noch von Antibiotika profitieren, weil es tatsächlich eine Persistenz der Borrelien gibt. Und diejenigen, wo die Borrelien schon längst vernichtet sind, wo Autoimmunphänomene eine Rolle spielen. Und diese Gruppe wird dann als Post-Treatment Lyme Disease bezeichnet. Das ist korrekt.
Ganz wichtig. Ne? Wobei ich noch vorsichtig sagen würde, wir können nicht sagen, dass die PTLDS-Truppe von Autoimmunphänomenen beschlichen wird. Wir wissen es nicht. Das wissen wir nur bei der Lyme-Arthritis. Ne? Das ist eine, würde ich mal vorsichtig sagen, Sonderform eines Postinfektionssyndroms. Da haben wir bestimmte deskriptive Situationen, wo man sagen könnte, aha, das hat da was damit zu tun und das hat was damit zu tun und das hat was damit zu tun. Wie es genau funktioniert, wissen wir auch da nicht, aber da haben wir immerhin Erklärungsmöglichkeiten. Beim klassischen PTLDS, das mündet ja jetzt nicht in ein dickes Knie, sondern das mündet in soziale Dysfunktion. Die Leute sind zum Teil, die können nicht mehr arbeiten. Das sind zum Teil richtig schwer kranke Patienten, die haben keine Gelenkprobleme. Die rennen hier von Arzt zu Arzt, werden nicht ernst genommen und landet dann bei einer Selbsthilfegruppe, wo Menschen sind, die sie ernst nehmen, die die gleiche Probleme haben. Das ist also nun mal eine ganz andere Situation. Und immer die Kommunikation, also ich persönlich bin der zutiefsten Ansicht, unser Hauptproblem ist immer sinnhafte Kommunikation. von Anfang an. Und da muss man ganz klar sagen, chronische Leimborreliose muss reserviert sein für, da sind noch lebende Borrelien das Problem. Deswegen heißt es chronische Infektion, chronische Leimborreliose. PTLDS, keine Borrelien mehr da. Remnants da von mir aus bei der Leimarthritis zum Beispiel. Ne? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man diesen Unterschied begreift. Und wir haben genügende Studien, um zu sagen, bei diesen Menschen, die an einem Post-Treatment Lyme Disease Syndrom leidet, macht verlängerte Antibiotikagabe zumindest im Bereich von 3 Monaten keinen Sinn. Da gibt es mindestens 5 Studien größerer Art, die das inklusive Kontrolle nachgewiesen haben.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten habe, der mit ja so einem postinfektiösen Syndrom zu mir kommt, wo er vielleicht gar nicht weiß, was die zugrunde liegende Infektion war. Viele denken ja nach wie vor, es sei Covid, weil jeder in den letzten Jahren mehrere Covid-Infektionen hatte. Und ich kläre diesen Patienten ab und ich finde eine positive Borrelien-Serologie. Wie kann ich dann, wenn ich glaube, dass es hier einen Zusammenhang gibt, es gibt vielleicht auch einen guten Blot, das ist in der chronischen Phase, deswegen werde ich hier auch nicht weiterkommen, wenn ich gepaarte Serumproben nehme, weil es die chronische Phase ist. Wie kann ich hier entscheiden, ob ich den probatorisch jetzt nochmal mit Antibiotika behandle oder ob ich glaube, dass er eine Post-Treatment Lyme Disease hat? Wie kann ich das differenzieren?
Ich denke, das ist immer eine individuelle Entscheidung. Viele von diesen Menschen kommen ja schon mit einer Tonne an antibiotischen Therapien an. Also was soll man denn noch tun, wenn jemand 3 Monate Ceftriaxon hatte, ein halbes Jahr Doxycyclin, 12 Monate Amoxicillin, Cefuroxim und alles Mögliche. Ne? Die haben ja dann Hydroxychloroquin, da gibt es alles Mögliche. Ne? Auch Zeugs, was nicht wirkt, was mir zur Anzucht verwendet wird, den ich auch verabreicht. Die kriegen ja das, was mir verabreiche, zum Teil in Kombination. Da ist eine Situation da, wo man sagt, okay, also da braucht man eigentlich keine weitere antibiotische Therapie. Ne? Sondern da ist letztendlich meine persönliche Überzeugung. Das Erste und Wichtigste ist, dass man diese Menschen ernst nimmt, wahrnimmt, ne? Dass man mit diesen Menschen kommuniziert und letztendlich eine multidisziplinäre Diagnostik und hoffentlich auch Therapie auf die Beine stellen kann. Ne? Auch Unwisse zugestehen. Ich meine, wir wissen nicht, was ist Long-Covid. Wir wissen nicht, was ist PTLDS. Das ist ja einfach so. Wir machen Forschung in der Richtung. Und wir haben wenig Vorstellungen, immer mehr Vorstellungen, aber immer noch zu wenig Vorstellungen, um wirklich kausale Therapie auf die Beine zu stellen. Und das ist ein Bereich der Medizin, wo wir sagen müssen, wir wissen es nicht. Ne? Und wenn man sich jetzt halt mal anguckt, PTLDS, Prädiktore zum Beispiel, ne? Es ist eine schwierige Situation. Wir haben eine richtig große Studie, wo man sich das anguckt hat, was prädisponiert jetzt eigentlich für, ich kriege ein Post-Lyme-Syndrom. Die haben fast 2000 Menschen aus der Normalpopulation, die haben 2000 fast Patienten aus, die von der Zecke gestorben worden sind und die haben über 1000 Lyme-Patienten, überwiegend Erythema migrans. Und nach einem Jahr haben 27% der Erythema migrans-Patienten an PTLDS entwickelt. Weil, wie die das definiert haben. Ne? Aber blöderweise halt auch so um die 22% der Kontrollgruppe. Jetzt, was macht denn das PTLDS? Ne? Dann gucken die das genauer an und dann sehen sie, okay, Prädiktore sind vorbestehende Depression, schlechter körperlicher und sozialer Zustand, Angstwerte erhöht, negative Krankheitswahrnehmung, Komorbiditäten, Fatigue, kognitive Beeinträchtigungen, vorbestehende Schmerzproblematik. Also, das sind lauter nicht für uns apparativ messbare Situationen. Das ist kein IL-5, IL-9, IL-16. Das ist kein Interferon Gamma. Man findet erhöhte CRP-Werte. Was fangen wir damit an? Da kommt einfach bislang nichts wirklich Verwendbares raus. PTLDS ist eine rein deskriptive Sache, wenn man sagt, okay, diese Menschen geht schlechter und die sind noch ziemlich schwierig abzugrenzen von der in Anführungsstrichen gesunden Normalpopulation.
Ein ähnliches Problem tatsächlich wie bei Post-Covid, da haben wir auch aus Jena eine Studie publiziert, genau das Gleiche. Es gibt sicherlich einen Patientenphänotyp, der aus völliger Gesundheit heraus dann schwer gezeichnet ist, ohne dass man da im Labor was fassen kann. Es gibt aber auch einen noch größeren Teil, der Vorerkrankungen hat und im Vorfeld schon, sage ich mal, psychiatrische und neurologische Komorbiditäten aufweist und wo sich dann diese schon niedrige Lebenszufriedenheit dadurch nochmal deutlich verschlechtert. Und das scheinen pathophysiologisch zwei unterschiedliche Gruppen zu sein. Finde ich sehr spannend, dass diese Konzepte sich so wiederholen. Aber was können wir denn, wenn wir jetzt glauben, dass das ein PTLD ist, was könnte man denn diesen Menschen anbieten, therapeutisch?
Also bislang rein symptomatische Therapie. Also ich bin Mikrobiologe, wenn Sie mich fragen, wie würde ich die Borrelietherapie, kann ich es Ihnen sagen. Aber ich muss dazu gestehen, es ist nicht mein Kompetenzfeld. Ne? Ich weiß nicht, wie macht man eine sinnhafte Kommunikation? Wie lenkt man den Patienten? Wie tut man dann die Therapie? Wann schickt man die Leute in die Kältekammer, wie von mir aus bei Fibromyalgie oder sowas? Wann tut man die mit irgendwelchen Psychopharmaka behandeln? Was gibt es da für Möglichkeiten? Entzieht sich meiner Kenntnis, um da wirklich gute Aussage machen zu können. Also da muss ich einfach sagen, das ist nicht mein Kompetenzfeld.
Ja, es ist auch in der Leitlinie Post-Long-Covid. Es gibt zwar jetzt zunehmend Daten, die zeigen, dass man hier bestimmte Dinge machen kann, wenn wir da eine Analogie ziehen. Aber es gibt auch nicht das eine Wundermittel sozusagen, das diesen Menschen helfen würde. Und die gute, also was ich immer dem Patienten mitgebe, zumindest das geben die Daten bei Post- und Long-Covid her, je mehr Zeit vergeht seit der Infektion, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Symptome dann auch wieder nachlassen. Also zumindest ein bisschen Hoffnung mitgeben.
Ja, und es ist quasi auch so eine Analogie zu diesem ALA, ne? Post-Infektion, zu dieser post-infektiösen Arthritis. Genau gleicher Verlauf. Ne? Man wartet und man sieht, dass diese antibiotikarefraktäre Lyme-Arthritis nimmt jedes Jahr 20% ab.
Genau, das sind so ähnliche Daten, gibt es tatsächlich auch bei Post-Long-Covid und die kommuniziere ich dann auch immer.
Ja, das ist eine Hoffnung und man kann den Patienten nur wünschen, dass sie zum Beispiel die Psychosomatik als Chance begreift, nicht nur als, um Gottes Willen, dann habe ich eine Klatsche. Nein, das ist eine Möglichkeit und wenn da rauskommt, da ist nichts, umso besser. Wenn da rauskommt, da ist was, dann kann man danach gucken und wenn man dann Psychopharmaka kriegt, kann man das ausprobieren und man kann das jederzeit aufhören. Das ist ja das Schöne an unserer Medizin. Es zwingt uns niemand. Wir sind nicht im Gulag und wir werden nicht gezwungen. Ja, ja, ich finde das wichtig.
Das stimmt. Jetzt haben wir einen ganz langen Bogen geschlagen. Also ich fand das eine für mich sehr, sehr spannende Folge von molekularer Mikrobiologie bis zur Kommunikation von Patienten oder an Patienten mit postinfektiösen Syndromen infolge einer Borreliose. Aus meiner Sicht, du kannst mich auch jederzeit gern korrigieren. Wichtig war nochmal, erstens, nicht jeder Zeckenstich überträgt eine Borreliose und diese Postexpositionsprophylaxe, die in den USA studiert und propagiert wird, die lässt sich nicht einfach so auf die deutschen Verhältnisse übertragen und da sollte man eher sehr restriktiv sein. Dann hatten wir gesprochen, dass das Erythema migrans eine Blickdiagnose ist. Wir brauchen hier keine weiteren serologischen Tests, sondern wir können gleich therapieren. Dann hatten wir über die disseminierte Phase gesprochen. Also wenn Erythemata sozusagen auftreten, dann sind die wahrscheinlich hämatogen gestreut. Aber hier gibt es eben auch AV-Blocks, hier gibt es die Neuroborreliose und hier muss nicht zwangsläufig im Vorfeld ein Erythema migrans vorgelegen haben. Hier brauche ich entweder eine invasive Diagnostik, also bei der Arthritis kann man das sicherlich machen, bei der Neuroborreliose sollte man es machen und da hattest du auch über den Marker CXCL13 gesprochen, der zwar nicht spezifisch ist, aber hier sehr, sehr stark erhöht ist. Wir haben auch über die Herzbeteiligung gesprochen, da war aus klinischer Sicht nicht ein fixierter, sondern wechselnder AV-Block, der hier ein Zeichen sein kann und diese Diagnose, wenn wir nicht invasiv die Diagnose bestätigen können, können wir über Serologien zumindest ein weiteres Puzzlestück dazufügen. Und hier in der disseminierten Phase würden sich auch gepaarte Serumproben lohnen. Und dann hatten wir noch gesprochen über die chronische Phase. Und da war für mich die wichtigste Take-Home-Message, dass es hier pathophysiologisch zwei vollkommen unterschiedliche Gruppen gibt, die man klinisch nicht klar voneinander trennen kann. Das eine ist die chronische Borreliose, wo noch Borrelien da sind, wo ich mit Antibiotika etwas erreichen kann, vielleicht auch mit IV-Antibiotika über eine längere Zeit. Aber dass es auch eine Gruppe gibt, Post-Treatment Lyme Disease, PTLD, die quasi ähnlich sind, Long-Covid, ähnlich dem ME-CFS. Und hier helfen Antibiotika nicht, weil die Borrelien sind schon längst weg. Vielleicht liegen irgendwo noch Borrelienbruchstücke, die das Immunsystem unterhalten. Die Menschen können schwer gezeichnet sein. Teilweise verlieren sie ihre Arbeitsfähigkeit, aber wir können ihnen kausal derzeit nichts anbieten. Wir können sie quasi nur symptomatisch therapieren. Aber wichtig war die Kommunikation. Es wird wahrscheinlich besser, wie wir es auch von Long-Covid kennen. Also von Jahr zu Jahr nimmt sozusagen die Anzahl der Patienten, die noch hochsymptomatisch sind, ab. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Super. Vielleicht noch ein Punkt, der mir persönlich immer ganz wichtig ist. Das Ernstnehmen von diesen Menschen.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes ärztliches Schlusswort. Ich finde auch immer wichtig, man muss dem Patienten zuhören und man sollte dem Patienten auch immer ein Vorschussvertrauen geben. Es kommt ja keiner einfach so zum Arzt und die haben einen Leidensweg.
Genau.
Das finde ich ganz wichtig. Genau. Ja. Das war, fand ich, ein gutes Schlusswort, das du da hier gesprochen hast. Gibt es noch andere Dinge, vielleicht auch, ich frage traditionell am Ende immer noch sogenannte Do's und Don'ts. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das soll man auf keinen Fall machen? Also
ohne entsprechende Kompetenz, serologische Background-Situation, einfach Serologie nach Therapie, Serologie bei Gesunden, Serologie bei Zeckenstich oder sowas, nein. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was vielleicht noch vorsichtig gefehlt hat, ist die zukünftige Impfung, die bald kommt, wahrscheinlich.
Das wäre tatsächlich ein großer Hoffnungsschimmer, finde ich. In welcher Phase ist diese Impfung?
Also die Phase 3, die wird bald aufgedeckt. Die wird dieses Jahr noch ausgewertet und hoffentlich, zumindest in Amerika, 2026 zugelassen.
Die können wir auch noch verlinken, zumindest den Eintrag bei bei clinicaltrials.gov.
Ja. Also das tun. Ist an sich eine Trivialsituation. Diese Impfung hat man in ähnlicher Form ja schon 1998 bis 2001, 2002. Eine OSPA-Impfung. Und ich habe ja vorher kurz mal angesprochen, wie ist die Borrelie im Mitteldarm der Zecke, nämlich dick OSPA-positiv. Und diese Impfung basiert auf dem OSPA von den 6 wichtigsten humanpathogenen Borrelien. Und dieses OSPA wird rekombinant in der Impfung eingesetzt, also eine ganz klassische Impfung. Und die induziert Anti-OSPA-Antikörper. Und wenn die Zecke anfängt zu saugen, kommen die in den Mitteldarm und inaktivieren die Borrelie im Mitteldarm. Das heißt, es ist eine transmissionsblockierende Impfung. Also die hilft nichts gegen eine Erkrankung. Also wenn man jetzt eine Leimarthritis hat, hilft die Impfung nicht gegen die Borrelien. Die hilft nur dagegen, dass die Borrelien von der Zecke auf den Mensch übertragen werden.
Ganz spannender neuer Ansatz. Jetzt haben wir aber, ich glaube, das ist eine der längsten Folgen, die wir bislang aufgenommen haben, aber absolut, absolut gerechtfertigt, weil das so ein kontroverses Thema ist, was pathophysiologisch so wahnsinnig spannend ist. Deswegen haben wir heute auch einen großen Ausflug in die Pathophysiologie gemacht.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt nicht wirklich erschöpfend behandelt, aber wir haben zumindest die ganz wesentlichen Aspekte, die auch klinisch relevant sind, gut diskutiert. Du hast viele Studien genannt, auch eigene Arbeiten. Die würden wir wie immer in die Shownotes stellen. Auch, wie gesagt, den Eintrag bei clinicaltrials.gov zu der mittlerweile wahrscheinlich sogar schon abgeschlossenen Phase-3-Studie zum neuen Borrelienvakzine. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Sie bekommen auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, auch über Vorschläge. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen und, wie wir auch gelernt haben, beim Kommunizieren zu Ihren Patienten.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.